Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, wir sind wieder zahlreich da. Wir werden diese Woche Sefer Breshit zu Ende lernen. Und es gibt da eine Menge Elementen in der Parascha, die wir näher besprechen können, also die halachisch zu besprechen sind. Ich gebe mal eine kleine Auswahl. Als ersten, ich weiß, Hadassah konnte heute Abend nicht dabei sein, aber sie setzt sich gerade mit Birkat Habanim auseinander. Ja? Jakob segnet seine zwei Enkel, Menasche und Ephraim, kurz vor, also etwas vor seinem Tod. Die kommen ihn besuchen. Er ist schon nicht im stärksten Zustand. Zwei Söhne sind da und Jakob fragt, wer sind diese? Und er segnet sie. Das heißt, Jakob ist schon sehr alt. Wer ist das? Und wie segnet er sie? Er tut seine beiden Hände, jede Hand auf dem Haupt eines Kindes. Zeigen mal, was das ist. Parshat Miketz. Also, wir haben hier ein paar Elemente. Also erstens, Vayeshev Israel Beretz Mitzrayim und Israel wohnt in Ägypten, Beretz Goshen im Lande Goshen und dort haben sie sich fest etabliert. Jakob Beretz Mitzrayim, Schweiß Rishana. 17 Jahren lebte Jakob in Ägypten, Vayehi Yemei Jakob, Shnei Chayav, Sheva Shanim, Varbim Umat. Er war insgesamt 147 wurde er. Bei Yemei Israel Lamut, er wird schon alt und später wird sterben. Bei Kralivno Yosef, er ließ seinen Sohn Josef rufen. Bei Yomelo und sagte ihm: Im Namen Zatichen, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, Sinna, du mögest doch bitte schwören. Jetzt haben wir noch einen halachischen Element hier, den wir besprechen könnten. Nämlich, was ist dieses Getu mit Schwören? Ich werde diesbezüglich das kurz noch ansprechen. Vasita imadi chesed ve'emet, mir Liebe und Treue übst. Al-Natik, ich will in Ägypten beerdigt werden. Er soll also in Israel beerdigt werden. Nachdem hat man Josef gesagt, dein Vater ist jetzt krank. Hier ist er nur alt, er weiß, er hat noch nicht mehr so lange zu leben, aber er ist noch in irgendeine gute Gesundheit, hier ist er schon krank. Er nimmt seine zwei Söhne mit sich, Manasseh und Ephraim. Ja. Weil Jakob, und es wurde Jakob erzählt, und man sagt ihm, dein Sohn Josef kommt zu dir, und er versucht sich so hinzusetzen auf dem Bett. Ja. Und dann sagt er, ich möchte dich segnen, deine zwei Söhne, die du hast. Das heißt, Jakob weiß, dass Josef zwei Söhne hat, aber ist schon so krank, er kann sie nicht mehr erkennen. Und sagt er, deine zwei Söhne, die werden einen besonderen Status haben, wie die andere Schwatim. Und dann sieht er, Vayar Israel etbnei Josef, er sieht die Söhne Josefs, sagt er, Mi'ele, wer sind diese? Und sagt Josef, das sind eben diese Kinder. Das heißt, er sieht zwei Leute, er ist nicht sicher, wer das ist, okay. Er ist schon, Einei Israel kavdu misoken. Die Augen waren ihm schwer, er war kurzsichtig, heißt das hier in der Übersetzung. Ob das jetzt eine beste Übersetzung ist, lasse ich mal offen. Ich finde, ich bezweifle, dass das eindeutig ist. Aber es ist klar, es ist ihm schwer zu sehen. Und dann bringt er die Kinder, okay, und Jakob will sie jetzt segnen. Dann Vayishlach Israel et Yemino. Er tut seine rechte Hand auf dem Haupt von Ephraim, dem Jüngeren, und seine linke Hand auf dem Haupt von Menasche, dem Älteren, und so segnet er sie. Das führt eigentlich zu einer interessanten Auseinandersetzung. Wie segnet man seine Kinder? Es ist ein weit verbreiteter Brauch, dass man zu verschiedenen Zeitpunkten im jüdischen Kalender, insbesondere Erev Shabbat, vor oder nach Kiddush, und manche haben den Brauch auch bei Havdalah, um die Kinder zu segnen. Und wie segnet man die Kinder? Hier heißt es so, Jakob sagt, Hamalach ha-Goel oti mikol ra, yevarech et ha-Na'arim, ve'yikra v'hem shmim v'shemavotai, Avraham Yitzchak, v'idgul ha-Rov v'gerev ha-Aretz. Das hier, dieser Vers wird häufig in einem anderen Kontext angewendet. Was normalerweise beim Segnen der Kinder und in diesem Kontext angewendet wird, ist der Priestersegen, Birkat Kohanim. Und entsprechend, was tun Eltern normalerweise? Sie legen ihre beide Hände auf dem Haupt eines Kindes und sie sprechen dann diese Verse. Also der Ewige segne dich und hüte dich und so weiter, wie im Birkat Kohanim. Der Gaon aus Vilna war da ein bisschen unzufrieden mit der Sache. Warum? Weil das ein bisschen zu ähnlich ist zu was die Kohanim tun und wir, die keine Kohanim sind, so wie auch die Kohanim, wenn sie nicht Birkat Kohanim sprechen sollen, also je nachdem, das betrifft eher nicht Kohanim, ja. Wir, die keine Kohanim sind, haben nicht die Mitzwe von Birkat Kohanim und entsprechend ist es uns untersagt. Das heißt, von der Tatsache, dass die Kohanim befohlen werden, Birkat Kohanim zu sprechen, verstehen wir auch, dass das für sie reserviert ist. Es ist auch ein Prärogativ der Kohanim und deshalb war das dem Gaon aus Vilna ein bisschen zu nahe zu Birkat Kohanim und schlug der Gaon aus Vilna vor, dass man die Kinder nicht mit zwei, sondern mit einer Hand segnen soll. Ja, weil die Kohanim zwei Hände nützen. Wenn mit zwei Händen das Volk segnen, wenn sie Birkat Kohanim sprechen, sollen wir das anders machen, damit es eben nicht einmal ein bisschen wie Birkat Kohanim aussieht, sondern lediglich die Wörter dieses Segens wieder verwendet. Das hat sich nicht breit durchgesetzt. Also nicht jede Idee vom Gaon aus Vilna wurde zu diesem Erfolg, sagen wir mal so. In diesem Fall hat sich das nicht so verbreitet. Aber interessant ist hier, ja, Jakob tut wohl nur eine Hand, weil er segnet ja zwei Kinder gleichzeitig, tut er ja nur eine Hand auf jedem Kind legen und nicht zwei. So, das ist so etwas, das wir direkt sehen können. Okay, das sind so einige der halachischen Elemente, die wir haben. Die Parascha hat noch viele andere halachische Fragen. Sowohl Jakob als Josef werden vorbereitet, um in Israel beerdigt zu werden. Aber gut, Jakob wird in Israel beerdigt, Josef nicht, also nicht bis viel, viel später. Erst wenn die Bnei Israel aus Ägypten ziehen, nehmen sie den Sarg Josefs mit und nach der Erklärung unserer Weisen nicht nur den Sarg Josef, sondern den Sarg jedes der Söhne Jakobs. Ja, aber das bringt uns natürlich zur halachischen Frage, unter welchen Umständen jemand in Israel beerdigt werden soll. Sollen wir jetzt alle versuchen, ein Grab in Israel zu kaufen, damit nach 120 wir alle dorthin geführt werden, oder nicht? Das ist eine interessante halachische Frage. Und auch dort gibt es eine reiche Literatur. Was ist das Problem eigentlich damit? An sich sieht es ja aus, dass es eine gute Sache ist, in Israel beerdigt zu werden. Und interessant ist, dass die Kommentare versuchen zu verstehen, warum Jakob unbedingt nicht in Ägypten beerdigt werden wollte. Al-Natik Bereni mit Mitzrayim. Was ist schlecht damit? Und sollen doch in Ägypten beerdigt werden? Rashi gibt dort mehrere Antworten. Ich werde es mal zeigen. Rashi ist leichter. Eine Antwort, die Rashi gibt, ist tatsächlich eine Antwort, die den Vorteil der Beerdigung in Israel hervorhebt, nämlich das Problem von Gilgul Mechilot. So, Al-Natik Bereni Mitzrayim. Rashi. Al-Natik Bereni Mitzrayim, sagt der erste Grund, Sofan Liot Aferam Kinam. Es wird die 10 Plagen geben. Eine der 10 Plagen wird sein, dass aus dem Boden Läuse, kleine Tierchen hervorkommen werden. Er wird also keine Ruhe als Beerdigter haben. Zweitens, also das ist ein Grund, um nicht in Ägypten zu sein. Zweitens, Chayin, ele Mechilot. Der eines Tages gibt es die Wiederauflebung der Toten, aber die findet in Israel statt. Das heißt, irgendwie muss ein Wunder geschehen, dass alle Leichnamen, alle Gebeine von wo sie nur beerdigt sind, nach Israel kommen. Und das wird sehr schmerzhaft sein für diese Menschen, die gerade vor der Wiederauflebung stehen werden. Und das Dritte ist, Sheloya Asuni Mitzrayim Avodah Zarah, dass die Ägypter nicht von ihm eine Avodah Zarah machen. Und was auffällt mit diesen drei Gründen, ist, dass der erste und der letzte Grund, das sind Gründe für Al-Natik Bereni Bemitzrayim. Jakob wollte insbesondere nicht in Ägypten beerdigt werden. Der mittlere Grund ist ein Grund, um in Israel beerdigt zu werden. Das heißt, Josef hätte die Ängste Jakobs, die im ersten und letzten Grund festgelegt sind, auch so entgegenkommen können, durch den das sagt, okay, Papa, du kannst zwar nicht du willst nicht in Ägypten beerdigt werden, kein Problem, ich lasse dich in Kusch beerdigen, ich lasse dich in Lub, ja, in Libyen beerdigen, ich lasse dich in, es gäbe andere Möglichkeiten, es müsste nicht unbedingt Eretz Israel sein. Der mittlere Grund ist ein Grund, um unbedingt nach Eretz Israel zu gehen. Interessant ist, dass Rashi hier nicht nur den mittleren Grund gibt, also nicht nur den Grund, insbesondere in Israel beerdigt zu werden, sondern er gibt zusätzliche Gründe an. Und warum tut Rashi das? Weil Jakob sagte, Al-Natik bereine v'Mitzrayim v'shachavtim. Ich will mit meinen Vorvätern ruhen, ich will dort beerdigt werden. Du sollst mich hintragen aus Ägypten nach Marat HaMechpelah. Jakob hätte das alleine sagen können. Warum sagt er hier Al-Natik bereine Mitzrayim? Warum betont er nicht in Ägypten beerdigt zu werden? Daraus lässt sich schließen, dass wir einen Grund brauchen, dass Jakob einen Grund sah, um insbesondere in Ägypten nicht beerdigt zu werden. Und dann aber sagt er, nicht in Ägypten, also dann kannst du mich schon sogar zum Grab meiner Vorfahren tragen. Und daraus lässt sich schließen, dass die Gründe, um in Israel beerdigt zu werden, dass diese Gründe alleine reichen würde. Jakob wollte nicht in Ägypten beerdigt sein. Erst dann entsteht eine Möglichkeit, um in Israel beerdigt zu werden. Also unter welchen Umständen soll jetzt jemand versuchen, in Israel beerdigt zu werden oder nicht? Was spricht dagegen? Erstens, wie wir gesehen haben, Jakob wurde in Israel beerdigt, weil er nicht in Ägypten beerdigt werden wollte. Gäbe es aber andere Gründe, ja, gäbe es diesen Grund nicht, dann wäre vielleicht okay oder würden die anderen zwei Gründe nicht ausreichen, um Josef zu verpflichten, ihn nach Israel zu tragen. Also das ist eine Sache, die gegen eine Beerdigung in Israel spricht. Negative Gründe, die Gründe, um nicht außerhalb Israel beerdigt zu werden haben, wenn wir das nicht haben, dann reichen die anderen Gründe vielleicht nicht, um in Israel beerdigt zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber allerdings, ist die Halacha fest überzeugt, dass es eine bedeutende Sache ist, in Israel beerdigt zu werden. Aber auch da gibt es weitere Elemente, die dagegen sprechen, nämlich, dass wir wollen ja nicht Israel in einen gigantischen Friedhof umwandeln. Das ist eine praktische Sache, die auch halachische Bedeutung hat, weil jedes Grab Tamei ist, also wollen wir auch nicht übertreiben mit der Sache. Es gibt eine Geschichte von Chazal, die sahen, wie Särge mit Knochensärgen aus Babel nach Israel gebracht wurden und sagen so, Gott sagt, zu Lebzeiten war es hier in Israel nicht gut genug. Sie kommen nur, wenn sie tot sind. Ja? Und das spricht dagegen. Und deshalb gibt es Poskim, die sagen, es ist schon wertvoll, in Israel beerdigt zu werden, aber es ist auch eine metaphysisch unhöfliche Sache, sich nur in Israel beerdigen zu lassen. Wer einen Bezug auf Israel hat, insbesondere jemand, der dort gelebt hat, dann aber aus irgendeinem Grund dort nicht geblieben ist und im Ausland verstorben ist, so eine Person kann man in Israel beerdigen. Aber jemand, der nie in Israel gelebt hat, der einen sehr schwachen Bezug zum eigentlichen Land hatte, um zu sagen, dass diese Person jetzt nach Israel getragen wird, um dort beerdigt zu werden, ist halachisch nicht zwingend so, wird nicht zwingend so positiv geprüft. Kehren wir zurück jetzt zu Anfang dieses Abschnittes, den wir jetzt besprechen. Jakob ist nicht damit zufrieden, um Josef zu sagen, es ist eine religiös bedeutende Sache, um in Israel beerdigt zu werden. Er ist auch nicht zufrieden zu sagen, schau mal, es gibt ja das Problem, von mir wird man eine Avodah Zarah machen, ich will nicht in Ägypten beerdigt werden. Also das Argument an sich reicht nicht. Oder Jakob spürt, dass das Argument nicht reicht. Und deshalb sagt Jakob zu Josef, Im Nama Zatichen, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, Simna Yadcha Tachatirichi, dieses Simna Yadcha Tachatirichi kennen wir irgendwoher. Lege deine Hand unten bei meiner Hüfte. Das haben wir schon mal gesehen. Es ist eine Sprache, die ein Schwur konnotiert. Also Josef soll schwören. Woher wissen wir das? Weil ein anderer auf diese Art schon geschworen hat. Wer war das? Der Diener Abrahams. Nach Chazal war das Eliezer. der Diener Abrahams wird nach Haran geschickt, um dort ein Schiduch für Yitzhak zu finden. Und Abraham will aber unbedingt nicht, dass der Eliezer einfach ein nettes Mädchen von irgendwo findet, eine Kanaanitin, und sie nach Hause bringt. Das soll nicht geschehen. Und deshalb lässt er ihn schwören und sagt ihm: Simna yatratachatirechi. Du sollst mir keine der lokalen Mädels hier für meinen Yitzhak vorstellen, sondern eine von der Familie. Wenn sie nicht will, dann musst du keine bringen, aber bring mir nicht eine Kanaanitin. Das ist, was Abraham dem Diener bittet zu schwören. Und er schwört. Das heißt, Simna yatratachatirechi ist für ein Schwur. Interessant ist, dass der Yismach Moshe, ein chassidischer Bibelkommentar, stellt sich die Frage, sagt er: Eine Sekunde, wenn wir jetzt diese Parallele schlagen, hier schwört Josef und Eliezer hat zu Abraham geschworen. Ja? Bei Eliezer, ich zeige das mal im Vergleich, nehmen wir das hier. Also Abraham ist gesegnet, ist alt und gesegnet. Und dann sagt er seinem Diener Sekan Beto, dem Generalsekretär seines Haushaltes, Hamoshel Becholshelo, der alles, all seine Güter verwaltet: Simna yadcha lege deine Hand unter meine Hüfte. Ja? Dass ich dich zum Schwören lasse, im Namen des ewigen Gott Allmächtige des Himmels und Velekuare zu Gott Allmächtige der Erde, Asherlotikach, dass du für meinen Sohn keine kananitische junge Dame bringst. Kielar dann sollst hingehen zu meinem Land, woher ich komme, zu meiner Geburtsstätte, und von dort bringst du eine Frau für meinen Sohn Yitzhak. Das ist der Schwur. Was fällt auf? Abraham sagt ihm, ja, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre. Und hier heißt es: Lege deine Hand unter meine Hüfte und du mache mit mir was Liebevolles und Treue. Du beerdigst mich nicht in Ägypten. Ja? Ich werde hinschlafen, also hinliegen mit meinen Vorfahren. Du wirst mich tragen aus Ägypten und mich dort beerdigen. Und er sagt: Ich werde machen, wie du gesagt hast. Und dann sagt er ihm: Hishavali, schwöre mir. Das heißt, im Fall vom Diener Abrahams findet der Schwur unmittelbar statt. Er weiß noch nicht, was er schwören muss. Schwöre, lege deine Hand, schwöre. Aschalotika, es gibt keine Argumentation. Direkt kommt der Schwur: Du sollst schwören, dass du für meinen Yitzhak keine junge Dame von den Kanaaniterinnen verschaffen wirst. Und hier gibt es erst ein Gespräch, wo Jakob den Josef versucht zu überzeugen. Und überhaupt, was hat es daran mit diesem Schwur? Wir Juden sind dafür bekannt, dass wir sehr ungern schwören. Wozu soll man hier schwören? Diese Frage kann man auf verschiedene Arten und Weisen analysieren. Manche kennen sicher diese Auslegung von Rashi. So, hier ist Jakob verstorben am Ende des 49. Kapitels. Und Jakob war fertig, seine Söhne zu befehlen bezüglich, was er alles gesegnet und beauftragt hat. Und er sammelte seine Füße ein zum Bett und er ist dann verstorben. Ja? Und dann haben wir nachher. Dann sagt er so: Er kommt zum Pharao. Ja, die Zeit des Weinens sind vorbei. Und Josef sprach mit dem Haushalt von Pharao: Bitte sagt dem Pharao Folgendes: Mein Vater, Avi Hishbiyani, hat mich schwören lassen. Hinner noch Himet, ich werde jetzt sterben. Bekivriya, in meinem Grab, das ich mir gegraben habe im Lande Kanaan, Shamatik, dort sollst du mich beerdigen. Und jetzt, Elena, weg bereit, Avi, ich möchte jetzt hingehen, um meinen Vater dort zu beerdigen, wie ich geschworen habe. Und sagte Pharao: Geh hinauf und beerdige deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Sagt Rashi: Eigentlich sehen wir hier, dass der Pharao Folgendes flüstert: Hättest du nicht geschworen, wärest du nicht mittels eines Schwurs gezwungen, das zu tun, Leute, meine Chacha, hätte ich dich nicht zugelassen, hinzugehen. Aber Yarelo Marlo Avoralea. Der Pharao war nicht bereit, dem Josef zu beauftragen, seinen Schwur zu brechen. Warum? Weil Josef ihm gesagt hat, im Kähn, wenn du von mir verlangst, dass ich meinen Schwur einfach so billig betrachten soll, dass ich sie breche, werde ich auch den Schwur, den ich dir geschworen habe, brechen, dass ich nicht erzählen soll, dass ich mehr Sprachen spreche als du, denn ich spreche auch Lashon HaKodesh und du nicht. Das heißt, Rashi stellt sich mit der Frage auseinander, weshalb hier ein Schwur stattgefunden hat. Ja, und die Antwort von Rashi ist, damit der Pharao es nicht verhindern kann und weil der Pharao klug genug ist zu wissen, dass ein Schwur nur wertvoll ist, wenn man einen Schwur ernst nimmt. Und wenn der Pharao plötzlich sagt, ja, diesen Schwur sollst du jetzt nicht halten, dann wird er andere Schwuren auch nicht mehr halten. Das ist die Art, wie Rashi das sieht. Aber man kann diese ganze Sache auch halachisch analysieren. Ja? Jemanden zu beerdigen, ist eine Mitzwe? Ja. Ist es eine halachisch richtige Sache, sicher einen Jakob, der in Israel gelebt hat und der auch sich halachische Sorgen macht, er möchte nicht in Ägypten bleiben, damit er nicht zu einem Götz gemacht wird. Ist es dann einen Jakob in Israel zu beerdigen? Ist das eine Mitzwe? Eigentlich ja. In diesem Fall, wozu muss Jakob den Josef dazu bringen, um zu schwören? Ein Schwur, um eine Mitzwe ja oder nicht zu erfüllen, ist ein ungültiger Schwur. Was soll das? Ja? Wenn jemand sagt, ich schwöre, also wenn jemand schwört und hält nicht ein, was er geschworen hat, und er aktiv bricht er seinen Schwur, dann gibt es Konsequenzen, halachische Konsequenzen, wie man dann die Sühne bewirken muss. Also es ist nicht so einfach. Wenn jemand aber, also er kriegt eine Strafe dafür. Und wenn jemand, sagen wir mal, einen Schwur macht, ich werde am ersten Tag Sukkot Lulav schütteln. Und er hat nicht Lulav geschüttelt. Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das Sheve Al Taaseh ist. Da ist es nicht ein aktives Brechen, sondern ein passives Brechen. Nehmen wir einen aktiven Fall. Ja? Ich schwöre, dass ich Yom Tov nicht schreiben werde. Man darf zu Yom Tov nicht schreiben. Es ist verboten wie am Schabbos. Und ich schwöre, ich werde am Yom Tov nicht schreiben. Dann geht ein Mensch, der so geschworen hat, und er schreibt dennoch in Yom Tov. Dann bekommt er nur eine Strafe für die Verletzung von Yom Tov und nicht für die Verletzung seines Schwurs. Warum nicht? Weil zu schwören, dass man eine Mitzwe hält, ist unnötig. Wir stehen schon unter dem Schwur Gottes beim Berg Sinai. Also unnötig. Und geschweige es, dass wenn jemand schwören soll, die Tora zu verletzen, dass das ungültig ist. Also jemand, der schwören würde, dass er den Schabbat brechen wird oder den Yom Tov brechen wird oder Chametz zu Pesach essen oder ich weiß was. All diese Schwuren sind bedeutungslos, sie sind gegenstandlos. Ja? Also in diesem Fall ist dann die Frage, was hier geschehen ist. Nicht nur das, wozu gibt es diese Differenz zwischen den zwei Arten Schwur? Diese Schwur von Josef, erst wird ausgelegt, was er tun soll, und erst nachher schwört er. Und dieser Schwur vom Diener Abraham, der einfach vom Anfang an schwören muss. Er kriegt keine Aufwärmzeit. Der Ismach Moshe möchte diesbezüglich vorschlagen, dass die zwei Schwuren anders funktionieren. Was meine ich damit? Der Schwur für Josef ist ein Kum Vaaseh-Schwur. Geh und tu etwas. Der Schwur für den Diener Abrahams ist ein Sheve ve'al ta'aseh-Schwur. Tu etwas nicht. Damit jemand etwas nicht tun soll, verlangt es nicht so viele Überzeugungen, als damit jemand etwas ja tun soll. Geh und beerdige mich in Israel. Das ist eine riesige Operation, ja, wenn so viele Menschen dann plötzlich nach Israel reisen müssen, um den Jakob dort zu beerdigen. Während du sollst meinem Sohn kein Mädel von den Knaaniterinnen vorstellen, ja, das heißt, okay, das wird er nicht machen, er wird sich davon fernhalten. Das ist die Idee, Das ist Machmoschus. Das bringt uns zu einer weiteren halachischen Frage. Also unsere Parasha ist richtig sehr reich an vielen halachischen Themen und viele davon sind echt miteinander verbunden. Das bringt uns jetzt zu einem weiteren halachischen Thema, den ich nicht eindeutig beantworten kann, aber ich möchte ihn dokumentieren. Und das ist die Frage, warum schwört Josef überhaupt? Und die Antwort dürfte in der folgenden Frage liegen. Inwieweit muss Josef aus Anlass der Mitzwe, Vater und Mutter zu ehren, und inwieweit muss er dann Jakob in Israel beerdigen? Wenn meine Mutter mir sagt, bitte, ich muss zum Arzt, kannst du mich begleiten, dann muss ich das tun. Ja, das ist Kibbutz Avaim. Meine Mutter braucht etwas, dann soll ich das tun. Ich zeige hier einen Auszug aus Gmarah Masechet Kiddushin, eigentlich ist da damit eine Breiter, so, ja, also ein Material aus der Zeit der Mischne. Tafresh, Tanu Rabbanan, die Rabbiner haben gelehrt. Mechabdo bechayav, wir beehren unsere Eltern zu Lebzeiten. Und Mechabdo moto, und auch wenn sie verstorben sind. Ja, ich mache es größer, dann kann man besser sehen. So, Mechabdo moto. Bechayav ketzat, wie beehrt man einen Elternteil zu Lebzeiten? Hanishma. Wenn jemand seines Vaters zuliebe irgendwo hingeht, soll nicht sagen, lässt mich gehen, ja, ich muss irgendwo hin, sondern macht schnell für mich, also er soll nicht sagen, macht für mich, sondern er soll immer darauf hindeuten, er tut das für seinen Vater. Ja? Ich bin hier für meinen Vater gekommen. Seid nett mit meinem Vater und lässt mich schnell gehen. Ich muss zurück zu meinem Vater. Also durch dem, dass man sich abhängig vom Vater zeigt und dass man den Namen des Vaters immer wieder erwähnt, tut man ihn damit auch in seiner Abwesenheit beehren. Was ist, wenn der Vater schon verstorben ist? Wer erzählt etwas im Namen seines Vaters? Sondern nicht nur sagen, so hat mein Vater gesagt. So hat mein Vater, mein Lehrer gesagt, ich bin die Verzeihung seines Bettes. Das heißt, das Kind trägt eigentlich manche der Schulden des Vaters und der Mutter. Und dann sagt die Gemara noch hinzu, das heißt, wenn man den Vater oder die Mutter während der ersten 12 Monate erwähnt, dann sagt man immer, Harine kaparat mishkavo oder mishkava. Also ich bringe die Verzeihung für seinen oder ihren Bet. Und nach 12 Monaten sagt man, Zichrono livracha oder Zichrona livracha. Hier steht deutlich in dieser Gemara, ja, dass man den Vater beehrt zu Lebzeiten, selbstverständlich, aber auch wenn er verstorben ist. Die Frage ist, woher diese Pflicht kommt. Ist es tatsächlich, wenn die Tora sagt, kabedet avicha vetimecha, ehre Vater und Mutter, meint die Tora damit, dass wir tatsächlich verpflichtet sind, unsere Eltern zu Lebzeiten und nach dem Ableben zu beehren? Oder bezieht sich die Tora eigentlich nur auf Lebzeiten? Es gibt tatsächlich verschiedene Gemarot, die darauf hinweisen, dass nach dem Ableben wenigstens ein Maß an ihrer Vater und Mutter, ob nicht das Gesamte, nur eine rabbinische Pflicht ist nach dem Tod. Zu Lebzeiten ist es eine Torah-Pflicht, nachher wird es eine rabbinische Pflicht. Und jetzt können wir anfangen zu verstehen, ja, die Frage, die ich schon lange gestellt habe, wieso Josef schwören musste. Ja, er muss schwören, weil wenn Jakob verstorben ist, ja, hat Josef keine echten Pflichten mehr. Was ist, wenn Josef keine Lust hat, um seinen Vater nach Israel zu führen? Oder schätzen wir das ein bisschen besser ein? Wir sprechen ja von Josef. Josef würde nicht einfach keine Lust haben, das zu tun, was sein Vater ihn beauftragt hat. Aber es ist politisch ungünstig. Es ist schwer. Wenn es politisch ungünstig und schwer ist, dann wird er es nicht erfüllen und es wird nicht schlimm sein. Und das ist das Problem. Jakob möchte verhindern, dass es nicht schlimm ist. Er lässt den Josef schwören. Ich muss hier etwas im Sinne von Kommentar sagen. Dieser Schio ist ein Halacha-Schio. Das heißt, ich habe hier kein Problem, um jene Erklärungen einfach darzulegen, die vorzustellen, die die gewisse Ereignisse im Tanach in rein halachische Terminologie verstehen. Denn für mich ist jetzt nicht die Frage, ob dieser oder jener Abschnitt historisch so auszulegen ist oder nicht, sondern die Frage ist, was für Halachot wir auf Basis der Parascha lehren können. Allerdings muss ich hier, insbesondere hier sagen, ich weiß nicht, ob man eine halachische Auseinandersetzung bezüglich Kibbut Av wa Em zu Lebzeiten oder nach dem Ableben des Vaters zwingend auf diesem Abschnitt in der Tora projizieren muss. Ja? Es gibt eine Frage unter den Rishonim, inwieweit unsere Vorfahren Avraham, Yitzhak und Jakob und insbesondere ihre Kinder Tora, das erst später dem Menschen gegeben wurde, kannten oder nicht. Es gibt Rishonim, die glauben, dass die Avot, es gibt so einen Mamar Chazal, dass die Avot die gesamte Tora erfüllt haben. Aber es gibt andere Rishonim, die diese Quellen anders verstehen. Das ist sehr faszinierend. Und es ist für unsere Auseinandersetzung gerade jetzt unwichtig. Weil die Frage ist nicht eigentlich, was geschehen ist, sondern was die halachischen Autoren hier vorgestellt haben, damit wir uns mit diesen halachischen Konzepten auseinandersetzen können. Also jetzt sehen wir diese Idee, Josef musste schwören. Ja, historisch würde ich sagen, es ist ganz klar, mit oder ohne diese halachische Auseinandersetzung, dass es dem Jakob bewusst ist, dass Josef vielleicht verhindert wird, dass Josef vielleicht nicht frei sein wird, um sich ganz dieser Angelegenheit zu widmen. Er braucht noch einen extra Push. Er möchte, Josef hat kein Problem zu schwören, er stellt sich nicht dagegen, aber es gibt diese Angst, dass Josef, der ja politisch sehr aktiv ist, vielleicht nicht die Möglichkeit haben wird, um so ein Versprechen zu halten. Und deshalb sagt Jakob nicht nur, bitte beerdige mich in Israel und nicht in Ägypten, sondern verlangt, dass er schwört. Und wäre es eine vollständige Mitzwa, um den Willen des Vaters auch nach dem Tod umzusetzen, dann finden diese Autoren, also wie ich auch möchte, dass eigentlich der Schwur überflüssig wäre. Er ist nicht überflüssig, weil eben die Pflicht nicht mehr besteht. Und das bringt uns also zur halachischen Schlussfolgerung oder zur möglichen halachischen Schlussfolgerung, dass was wir nach dem Ableben für Eltern tun, dürfte eine Erfüllung der Werten der Tora sein. Es dürfte eine Erfüllung von rabbinischen Pflichten sein, aber es dürfte auch nicht eine Tora-Pflicht sein. Ja, nur in Anführungszeichen, nur eine rabbinische Pflicht. Ja, interessant ist eine Auseinandersetzung, die muss ich diesbezüglich hier bringen, weil die Frage ist natürlich, inwieweit der Wille von einem Verstorbenen wichtig ist oder der Wille von einem nicht Verstorbenen. Entschuldigung, wie die Prioritäten im Konfliktfall zu sehen. Ja, die Frage ist, was ist, wenn jemand seine Mutter verloren hat, aber den Vater noch hat? Und der Vater möchte nicht, dass der Sohn Kaddisch für seine Mutter sagt, weil es ihn schockiert, wenn sein Sohn, er lebt noch und sein Sohn sagt Kaddisch. Und das ist eine Auseinandersetzung im Schulchan Aruch, in den Kommentaren von Schulchan Aruch. Hier haben wir vom Marschall, Shlomo Luje, Tshuvot Yamshel Shlomo, Kiddushin. Wir hatten die Gemara in Kiddushin, jetzt haben wir eine Auslegung dort, sagt er, dass She'im Ha'av Moche Bivno, She'lo Yomar Kaddish Alimo. Der Vater versucht, dem Sohn zu verbieten, dass er für seine Mutter Kaddish sagen soll. Ki Makpid Alav Mechan Shuchai, weil er noch lebt und das stört ihn. Kvodo, ja, Kodem, dann kommt zuerst die Ehre des Vaters. So sagt eine frühere Quelle und der Marschall sagt dazu Matzati Katuv. Das habe ich so gefunden. Das, was der Vater, der lebendige Vater sagt, ist bedeutender. Und auf Basis von was wir bisher gesagt haben, sollte das nachvollziehbar sein. Ja? Jakob verlangt von Josef einen Schwur, weil einmal, dass der Jakob verstorben sein wird, wird Josef nicht mehr gebunden sein, um den Willen von Jakob umzusetzen. Deshalb sagt Jakob, schwöre. Wenn du schwörst, machst du daraus deine eigene Pflicht. Marschall sagt allerdings, Velini rede ähnlich Schmolo. Ich glaube, dass der Sohn hier den Vater nicht horchen soll. Denn mittlerweile ist es ja bei allen Weisen, wenn jemand einen Elternteil verliert, dann sagen wir Kaddisch. Und das lernen wir von einer Geschichte mit Rabbi Akiva. Ja? Das zeigt also diese Geschichte, zeigt, Nefesh, wenn wir Kaddisch sagen, dass das viel Genugtuung und Ruhe für die Seelen der Verstorbenen bringt. Deshalb habe ich Sofrim, dann wird schon das Kaddisch sagen gleich wie eine rabbinische Mitzwa. Und wenn der Vater befiehlt, dass der Sohn oder die Tochter übrigens eine gewisse Mitzwa nicht tun soll, und dann macht es nicht aus, ob es eine Tora-Mitzwa ist oder eine rabbinische Mitzwa, dann soll man nicht horchen. Ja? Deshalb, dass es Grenzen an den Befügnissen der lebendigen Eltern gibt. Ja? Trotzdem, dass das Kaddisch-Sagen ein Kibbut Avaim für die Mutter ist, die verstorben ist. Trotzdem kann der Vater sich nicht dagegen wehren. Aber allerdings heißt das nicht, dass die Ehre der Verstorbenen auf der gleichen Stufe ist wie die Ehre für die Lebendigen. Was meine ich damit? Was der Marschall gerade gesagt hat. Auch wenn es nur eine Pflicht mit Rabbanan ist, auch dann könnte der Vater sich nicht dagegen wehren. Und das heißt, auch was Maharal hier sagt, ist kein Widerspruch zu, was wir früher gesagt haben, dass es wohl möglich ist, dass das Beehren eines Elternteils nach dem Ableben eine rabbinische Mitzwa ist und nicht eine Tora-Mitzwa. Und entsprechend verstehen wir, dass Josef schwören musste und dass dieser Schwur auch fast, es war ein gültiger Schwur, weil es wäre ja ein ungültiger Schwur, wenn das ohnehin eine Torah-Pflicht gewesen wäre. So, kurz gesagt, wir haben heute im Schiur diese gesamte Geschichte, wie Jakob, die zwei letzten Gespräche Jakobs eigentlich, nein, das stimmt nicht, nur nachher gibt es noch den Segen. Aber zwei Gespräche von Jakob gegen Ende seines Lebens besprochen und dort eine Menge halachische Einzelfragen gefunden, zu denen wir wenigstens vorübergehend, so kurz, flüchtig eine halachische Relevanz ausgelegt haben. Und insbesondere haben wir uns mit der Frage dabei auseinandergesetzt, vom Staat, sagen wir mal, von der Status der Pflicht, Eltern zu ehren, nachdem dass sie verstorben sind. Und wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, von wann ein Schwur eigentlich überhaupt funktioniert, wenn es sich auf Mitzvot bezieht. Ja, und wir haben ja gesagt, dass wenn es ohnehin eine Mitzvah gibt oder es geht gegen eine Mitzvah, dann ist der Schwur ungültig. Also das war auch eine wesentliche Sache. Ich hoffe, damit einiges zu Schwuren und zu Kibbutz Avaim aufgeklärt zu haben und hoffe, ihr fandet das alles interessant. Yasher Koach für die Aufmerksamkeit.
Ich habe zwei Fragen.
Ja, bitte.
Die eine ist, diese spezifische Form des Schwures ist dann eigentlich außer Mode gekommen, nicht wahr?
Ja,
Sowas
diese
habe ich
spezifische
wieder
Form
gehört.
des Schwurs ist aus der Mode gegangen und da sollte ich das aber doch erklären für die, die das nicht ganz kennen. Rashi legt aus, dass die Hand unter der Hüfte zu legen heißt, das ist eine Männersache, dass er eigentlich das Geschlechtsteil des anderen gehalten hat. Und Rashi sieht darin eine Erfüllung folgender Gedanke, die bis heute gilt. Wenn jemand schwört, dann soll er ein Chefetz Shel Kedusha in der Hand halten, einen heiligen Gegenstand. Zum Beispiel, ja, in Extremis eine Tora-Rolle. Mit einer Tora-Rolle zu schwören, das ist ein richtig seriöser Schwur, also von der größten Seriosität. Abraham hatte noch keine Tora-Rolle. Die Tora als Text wurde dem Menschen noch nicht gegeben. Auch nach der Meinung jener Rishonim, die Aussage unserer Weisen sehr wörtlich nehmen, dass Abraham, Yitzchak und Jakob die Tora erfüllten, dann meinen die Rishonim nicht damit, dass sie den Text der Tora hatten, der ja Ereignisse beschreibt, die noch längst nicht geschehen waren, sondern dass sie die Mitzvot selbst erfüllten. Das heißt, sie hatten eine heilige Intuition, konnten intuieren, was für Gesetze eingehalten werden sollen. Aber der Text der Tora, den hatten sie noch nicht. Das heißt, wenn Avram keinen Tora-Text hat, was für einen Gegenstand hat er, mit dem der Diener schwören kann? Ja? Und das Gleiche würden wir hier zwischen Josef und Jakob sagen. Das ist so, sagt Rashi, aber Avram hat eine Mitzvah bekommen und die war für Avram die einzige explizite Mitzvah dieser Art. Weil alle anderen Mitzvot, heißt es, haben die Avot intuitiv gemacht. So versteht Rashi das. Und aber Brit Milah hat ja Gott ausdrücklich Avram beauftragt. Und entsprechend ist das Halten des männlichen Geschlechtsteils durch den Schwörenden eine spezielle Sache für jene Periode, die noch keine andere explizite Mitzvah hatten, aber diese Mitzvah hatten sie schon und deshalb geschah das so. Das ist nach der Erklärung von Rashi und ich glaube, dass das eigentlich das war, worauf du einspielen wolltest.
Ja,
genau. Und das heißt, heutzutage machen wir zwar nicht wörtlich in dieser Form, aber der Gedanke, dass man einen heiligen Gegenstand halten soll, um zu schwören, also wenn jemand einen echt seriösesten Schwur machen muss, was sehr äußerst selten vorkommt, aber es kann in einem Bedin vorkommen, dass jemand echt so einen Schwur sprechen muss, naja, dann kommen Chefze Kedusha im Spiel.
Die andere Frage, die ich hatte, und das, ist jetzt, das geht jetzt eigentlich über das Thema heute hinaus, aber weil es in der Parasha vorkommt, ist, also Jakob ist ja nicht einfach nur überführt worden, ja, sondern man hat ihn zuvor, haben die Ägypter ihn nach ägyptischer Manier seinen Körper behandelt.
Ich habe heute eine Wahl treffen müssen, als ich den Schur vorbereitet habe. Entweder spreche ich über Beerdigung, Sterben oder ich spreche über Einbalsamierung. Also ich habe die erste Hälfte gewählt, nicht die zweite. Es bleibt uns etwas für nächstes Jahr. Das war eine Wahl, die ich habe treffen müssen. Ich kann nicht über alles sprechen. So war der Schur schon ein bisschen anders als normal, weil ich eigentlich als Kernstück diese Erzählung im Chumash hatte und dazu jeweils noch eine kleine halachische Frage gebracht habe, noch eine kleine Frage, statt dass wir uns eine längere Tshuva anschauen sollen oder eine Auseinandersetzung richtig auslegen, wie wir es normal machen. Also ich bitte um Verzeihung, das war, was uns der Shio geboten hat und jetzt müssen wir zum nächsten Teil und ich bin schon spät.